Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 213 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Und pünktlich zu Halloween bin ich heute wieder da, euer Kürbiskopf des Schwimmens. Mein Name ist André Engel und ich freue mich, dass ihr dabei seid an diesem für uns in Hamburg hier heute Feiertag. In dieser Episode erwartet uns die Weltcup-Rekordshow. Wir gucken zurück auf die letzten drei Stationen des Schwimmweltcups. Vor allen Dingen der Stop in Toronto hatte es wahrlich in sich mit zahlreichen Schallmauern, die dort durchbrochen worden sind. Gleiches gilt auch für den Stop in Westminster. Und wir schauen nochmal auf die internationalen Highlights, welche Gemeinsamkeiten sich dort finden lassen und was wir vielleicht lernen für die Renngestaltung, für die Renntaktiken, was sich verändert hat bei diesen Weltrekorden zum Vergleich, was in den letzten Jahren so war. Außerdem werfen wir einen Blick in das heimische europäische Wettkampfbecken. Dort war am vergangenen Wochenende vor allen Dingen in Sachsen einiges los. Und wir schauen mal wieder in der Wissenschaft der Woche vorbei und blicken dort auf die Entwicklung von Schwimmerinnen. Es geht nämlich explizit um die Leistungsentwicklung von Schwimmerinnen. Mir vor allen Dingen im Vordergrund die Frage, wann und wie stark spezialisieren sich eigentlich Weltklasse-Athletinnen? Und weil mir ein bisschen die Zeit heute im Nacken sitzt, wir aber einiges vorhaben, werfen wir uns direkt rein ins Getümmel mit den Chlorgeschichten der Vorwoche. Und da gibt es vor allen Dingen eine Anekdote, die ich euch nicht vorenthalten möchte, nämlich ein sehr, sehr schönes Erlebnis aus der vergangenen Trainingswoche, nämlich heute vor 7 Tagen, am 23. Oktober, an dem Donnerstag war das, als unsere Haupttrainerin nicht da sein konnte und wir zwischendrin mal WhatsApp hin und her schickten, ich so, ey, wie sieht's aus, hast du schon einen Plan fertig? Sagt sie, ja, möglicherweise, ob ich Ideen hätte. Und dann habe ich eine Idee vorgeschlagen, es erinnert euch vielleicht, ne, am Montag war es schon länglich, dachte ich, blasen wir doch Donnerstag mal direkt ins gleiche Horn und habe das folgende Set mal per WhatsApp kundgetan und zur Diskussion gestellt. Kleine Treppe, die abwärts geht, 400 Meter, 300 Meter, 200 Meter, 100 Meter und dann habe ich zur Auswahl gestellt, 3 bis 4 Mal das Ganze durchschwimmen, also ne, 3 Runden durch sind dann entsprechende 3 oder 4 Kilometer. Ja, dann schickte Jule ihren Plan, ich so, meiner gefällt mir besser und da eh nicht so ganz klar ist, ob du kommst oder nicht, sag ich, machen wir meinen. Naja, und damit war die Hauptserie eigentlich auch schon mal festgelegt, 3x 1000 Meter in der Summe, also 3x die Treppe runter, dauert also schon mal so 55 Minuten und dann noch ein bisschen Einschwimmen vorweg, paar Technikübungen und dann irgendwas ausschwimmen hinten raus. Mit der frohen Ankündigung dann in unsere Trainingsgruppen-WhatsApp-Gruppe, es wird irgendetwas jenseits der 4 Kilometer werden. Woraufhin mich dann freudige, bange Blicke begrüßten beim Betreten des Foyers in der Schwimmhalle. In welche Richtung jenseits der 4 Kilometer? Nach unten Richtung 3 oder nach oben Richtung 5? Und dann offenbarte ich, dass ich eher an so Richtung 5 Kilometer gedacht habe. Nun ja, das sorgte für ein bisschen Niedergeschlagenheit, weil so die innewohnende Hoffnung wohl doch war, dass man sich von unten an die 4 Kilometer annähert, also irgendwo bei 3,5 landet. Naja, jedenfalls Training startete, Musik lief, Technikübungen und dann sah ich die Hauptserie an mit auch einer sehr, sehr schönen Präambel. Und dann war ich wieder so an dem Punkt, wo ich dachte, ja, als Trainer bist du einfach auch Verkäufer. Du musst die Sachen, die du dort machen willst, musst du den Sportlerinnen und Sportlern auch nahebringen. Den musst du das verkaufen, als das ist gerade das Geilste, was du dir heute überhaupt hättest ausmalen können. Und dann meinte ich jedenfalls so, sag ich, passt auf, wir sehen jetzt in dieser Aufgabe, die jetzt kommt, sag ich, sehen wir mindestens 2 psychologische Tricks am Werk. Der Trick Nummer 1 ist die Streckenlänge. So, man kann das über 2 Sachen aufbauen, man kann kürzer werden und immer länger werden, was dafür sorgt, dass die Einstiegshürde relativ klein ist, weil so 100 Meter am Anfang schwimmt sich schnell weg und dann macht man 200, ach, ist ja gar nicht so schlimm, macht man 300, ist auch gar nicht so schlimm und so steigert man sich dann hoch und merkt gar nicht, wie anstrengend oder länglich die Strecken dann werden. Das machen wir nicht. Wir machen es andersrum, das heißt, wir nehmen die größte Kröte direkt vorweg, wir starten mit den 400, wir waren ja sowieso schon eingeschwommen und sorgen aber für ein motivierendes Ende. Es wird nämlich jedes Mal 100 weniger und die 100 am Schluss sind dann so easy peasy, zack, weg. Und wenn man sich überlegt, diese 4-3-2-100er Treppe ist 1 Kilometer und nach 400, 300, also nach der Hälfte der Wiederholung, hat man aber schon 700 Meter weg, sorgt das für eine Motivation auf eine andere Art und Weise. Sei es Trick Nummer 1. Jetzt kommt Trick Nummer 2. Wir machen das Ganze 3-mal durch. Und das hat den folgenden Effekt. Die erste Runde ist die erste Runde, die schafft man ja irgendwie. Die zweite wird dann anstrengend. Da ist man aber dann auch schon in dem Modus, ach, wenn die geschafft ist, kommt ja bloß noch eine. Und die dritte ist ja dann die letzte. Viel besser als 4 oder 5 oder 6. Und so haben wir zwei positive Komponenten zusammengeführt. Und am Ende des Tages hat das was eines der Trainings, aus denen man super happy rausgeht, bei denen alles geklickt hat. Die 4-3-2-100-100 hat natürlich auch eine Aufgabe. Es sollte von Wiederholung zu Wiederholung schneller werden. Also der 300er sollte schneller sein als der 400er im Durchschnitt, der 200er nochmal und der 100er dann im Durchschnitt der schnellste. Mit Pedals, ohne Pedals in Arme waren dann verschiedene Kraulaufgaben gestellt, so dass es ein bisschen bunt und unterhaltsam war und man eine Aufgabe hatte, auf die man sich konzentrieren konnte. Und das war eine Sache, da, also es war einfach schön. So, wir sind dann noch ein bisschen ausgeschwommen und sind nach 4,5 Kilometern und 95-100 Minuten raus. Und es war einfach Erschöpfung, alles durchgeschwommen. Es war nicht länglich, es war unterhaltsam. Es war wirklich ein richtig tolles Training. Und das hat so Bock gemacht. Das erreicht man nicht jedes Mal, diesen Zustand. Aber wenn er dann da ist, dann ist es ein wahnsinnig tolles Gefühl. Plus, es war Donnerstagabend, das heißt, kommst dann natürlich irgendwann 23 Uhr, bist du zu Hause, völlig erledigt, im Sack tut dir alles weh, Arme hast du nicht gesehen, bist eigentlich bloß noch auf dem Sofa einschlafen und schleppst dich mit Mühe und Not noch nach dem Zähneputzen ins Bett und es kommt auch nur noch der Freitag auf Arbeit, den kriegt man auch noch irgendwie rum. Also es ist so rundum gelungen und was einfach toll. Das hat wirklich Spaß gemacht und ja, das wollte ich euch einfach nicht vorenthalten, weil es so einer dieser glücklich machenden, sporttreibenden Momente war, es war einfach, ich schwelge in Erinnerung und ihr könnt den Glanz in meinen Augen nicht sehen, aber da glänzt es ordentlich, da hat jemand in diesen Halloween-Kürbis, um beim Bild zu bleiben, mal eine richtig helle Kerze reingestellt. Eine richtig helle Kerze gab es auch in den vergangenen 3 Wochen beim Swimming World Cup von World Aquatics und der Show widmen wir uns jetzt in den News der vergangenen Woche. Und es bleiben wenig Worte übrig, außer dieser tollen Alliteration, eine Weltcup-Weltrekord-Show. Das, was dort die Elite des internationalen Schwimmsports in Toronto abgerissen hat, war absolut sehenswert, eine Werbeveranstaltung für den Schwimmsport. Man könnte es noch ein bisschen knackiger verpacken, das wäre so das, was ich mir vielleicht noch wünschen würde für die Veranstaltung als solche. Wenn man das durchzieht, dauert das 100 Minuten und es war total super. Und wenn es dann noch so eine Condensed, also eine Zusammenfassung gäbe, wo man in aller Kürze den Einmarsch der 8 Finalisten sieht und dann direkt zum Startsprung des Rennens skippt. Und wenn sie angeschlagen sind, kommt das nächste Rennen, dann ist das irgendwie in 35, 40 Minuten erledigt, noch handlicher. Und dann bin ich jetzt zu sehr im Kritisieren drin, ehrlicherweise, weil die Interviews gehören auch für mich mit dazu, um da ein Gesicht zu geben und es passiert ja auch viel, viel Gutes dabei. Aber es war einfach grandios und großartig. Ich habe das verglichen jetzt am Ende des Tages so ein bisschen der Armand Duplantis des Schwimmens. Armand Duplantis, der Schwede, der bei jedem Leichtathletik-Event von der Leichtathletik-Weltverbandes einen neuen Weltrekord im Stachhochsprung erzielt und sich da die 10.000 was auch immer Preisgelddollar einverleibt hat. Sergej Bubka damals auch gemacht. Das Gefühl hatte ich so bei dem ein oder anderen Sportler, Sportlerin, die hier im Wasser waren, auch. Jeder Weltrekord ist nämlich von World Aquatics mit $10.000 belohnt worden. Über 3 Stops sind theoretisch also mit Vorlauffinale je Strecke 6 Starts möglich. Wenn man in jedem dieser Starts Weltrekord schwimmt, dann sind theoretisch $60.000 drin. Schafft natürlich keiner, ist mir schon völlig klar. Aber wenn wir uns das Beispiel von Molly O'Callaghan angucken über die 200 Meter Freistil, dann habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, dass sie hier pokert. Denn nämlich in Carmel beim ersten Stop blieb sie in 1:50.77 4 Zehntel über dem Weltrekord von Siobhan Hawley. Und hat er damals schon gesagt, vor ein paar Wochen, dieser Anschlag mit dem extrem langen Gleiten, da hat sie sich in meinen Augen etwas verkalkuliert. Ich glaube, sie wollte irgendwas eine flache 1,50 schwimmen, um da schon mal die $10.000 einzusacken und sich Luft nach oben zu lassen, noch für 2 weitere Weltrekorde. Hat sich da in meinen Augen, glaube ich, jetzt ein bisschen verkalkuliert, denn in Westmont dann war es in 1:49.77 auf einmal 1 Sekunde schneller als die Zeit aus Carmel. Das ist schon relativ viel, um es dann in Toronto nochmal um 4 Zehntel zu steigern. Also sie ist in der Summe über die 3 Wochen 1,5 Sekunden schneller geworden. Und na, das passiert nicht einfach so. Also ehrlicherweise, als Sportler hast du das schon so ein bisschen im Gefühl, dass da echt einiges noch geht. Spätestens, wenn du da das erste Mal einschwimmst oder in den Vorläufen unterwegs bist, dann weißt du, in welche Richtung das geht und dass du auf jeden Fall unter 1,50 schwimmen kannst. Wie weit es dann geht, sei mal noch dahingestellt. Da ist auch ein bisschen Lerneffekt mit dabei, mit der Kurzbahn, mit den Wänden, mit den Anschlägen und so weiter, alles klar. Aber da kann ich mir schon gut vorstellen, dass da ein bisschen gepokert worden ist. Beeindruckend in meinen Augen für Molly O auch hier, dass sie über die 200 Meter Freistil nicht nur Weltrekorde schwimmt und in den Finals steht, sondern auch über die 50 Meter Rücken zum Beispiel ins Finale einzieht. Das kennen wir ja von Florent Manodou war das und von der ein Kanadierin, deren Name ich jetzt vergessen habe. Naja, ihr wisst das besser als ich, die über die 50 Delfin und die 50 Meter Rücken im Finale standen, weil beides auf einer sehr, sehr effizienten Tauchphase und sehr, sehr schnellen Tauchphase basiert. Das ist über die 200 Meter Freistil jetzt nicht so der Fall und da fand ich das dann nochmal extra beeindruckend. Generell muss man sagen, war die Tendenz hier in diesem letzten Stop Easy Speed vorneweg und dann auf der zweiten Rennhälfte eine ganz, ganz klare Frequenzerhöhung, um das Tempo hochzuhalten. Also da ist taktisch und im Trainingsverhalten unfassbar viel passiert. Das, was vor vielen Jahren sicherlich auch getragen aus der Anzug-Ära noch war, als es wirklich darum ging, vorne loszupacen und den Rest regelt dann schon der Jacket-Anzug mit seiner Kompressionswirkung, mit dem hohen Auftrieb, der muskulären Ermüdung entgegenwirkend. Das hat man dann versucht, lange fortzusetzen, auch mit den Jemma-Hosen und so weiter, wirklich von vorne weg dort Schritt zu halten und mitzuhalten. Das merkt man auch an den Weltrekorden, die jetzt zum Teil 10 Jahre und älter waren, die hier gefallen sind. Da hat ein Umdenken stattgefunden in den Taktiken, dass es wirklich auf der ersten Rennhälfte viel mehr darum geht, über eine hohe Effizienz, über viel Abdruck, eine hohe Schwimmgeschwindigkeit aufzubauen und dann auf der zweiten Hälfte über eine Frequenzerhöhung, über eine Intensitätserhöhung das Tempo hochzuhalten und dort in neue globale Bestmarken vorzustoßen. Und in dieses Schema fallen für mich der Weltrekord von Hubert Kosch über die 200 Meter Rücken, von Josh Liendo über die 100 Delfin, von Caspar Corbeau über die 200 Meter Brust. Und da schauen wir jetzt mal ein bisschen genauer rein und starten mit Caspar Corbeau, mit dem Niederländer über die 200 Meter Brust, der in 1:59.52 hier in Toronto 6 Zehntel unter dem Weltrekord von Kirill Brigoda blieb aus dem Jahr 2018. Und ehrlicherweise, dass diese 2 Minuten Schallmauer jetzt gefallen ist, ist natürlich folgerichtig. Dass das passiert irgendwann, ist auch völlig klar. Und trotzdem, ich muss sagen, mir blutet das Herz. Ich möchte gerne die Zeit zurückdrehen ins Jahr 2022. Nicht, weil dort Corona war und weil wir alle im Lockdown irgendwo unterwegs waren, sondern weil es die ISL-Bubble in Budapest gegeben hat. Und dort war Marco Koch derjenige, der Woche für Woche diese 2 Minuten Schallmauer attackiert hat und wieder dran gescheitert ist und am Ende in meinen Augen nur ein gesundes Rennen von der 1:59 entfernt war. Denn als er so ein bisschen die Taktik raus hatte, und das war schon ziemlich ähnlich wie das, was Corbeau jetzt hier gemacht hat, sprich über extrem lange Tauchzüge, etwas, das markenbildend für Marco Koch war, über extrem lange Tauchzüge bis zur 12-Meter-Marke, super lange, kräftige, druckvolle Schwimmzyklen. Caspar Corbeau hat hier 4 Züge gebraucht. Ich glaube, Marco war damals in einem ähnlichen Range unterwegs, auch mit 4 Zügen bis an die Wand dann. Dieses Rennen so einzuteilen und dann auf der zweiten Hälfte mit einer Frequenzerhöhung das Tempo hochzuhalten, nicht mehr ganz so weit zu tauchen, das war auch das, was Marco Koch dann Richtung 2 Minuten Schallmauer gebracht hat. Und es war ihm aufgrund einer Adduktorenverletzung, die er dann, glaube ich, nach 3 oder 4 Wochen von diesen 6 Wochen erlitten hatte, nicht möglich, das nochmal unter Beweis zu stellen, dass er 1:59.99 oder drunter schwimmen kann. Und da glänzen, ist jetzt viel in Erinnerung schwelgen, da glänzen heute noch meine Augen dran, weil ich noch genau weiß, ich war damals irgendwann auch auf der Autobahn unterwegs mit dem Auto und liebe Kinder, bitte nicht nachmachen. Aber ich hatte dann in die Handyhalterung, hatte ich mir das Handy eingeklemmt und hatte dort den Livestream laufen und war dann immer so mit einem Auge auf der Fahrbahn und mit einem Auge im Bildschirm hängend, ob Marco jetzt unter 2 Minuten bleibt oder nicht. Also das war etwas, was mich massiv gefesselt hat. Ja, und dass ihm das nicht verglückt war, ach, es tut mir immer noch ein bisschen weh. Nicht minder beeindruckend ist aber trotzdem die Leistung von Caspar Corbeau, der jetzt auch zum niederländischen EM-Aufgebot für die Kurzbahn-EM in Lublin gehört, also dort dann nochmal die Chance für ihn, vielleicht schneller zu schwimmen oder sich zumindest den Europameistertitel auch einzuheimsen. und da ein bisschen Preisgeld mitzunehmen. Also eine absolute Klinik, die der Niederländer dort ins Wasser gebracht hat und ein Idol oder ein Anschauungsbild, Anschauungsmaterial für jeden, der etwas im Brustschwimmen über die 200 Meter erreichen möchte. 200 Meter waren generell so das Stichwort, weil auch Hubert Kosch über die 200 Meter Rücken mit einer neuen Bestmarke glänzte. 1:45.12 bedeutet 5 Zehntel schneller als Mitch Larkin vor 10 Jahren. Und auch über die 100 Meter Rücken in 48.16 war er 2 Zehntel schneller als Coleman Stewart, damals 2022 in der ISL-Bubble. Coleman Stewart damals dann auch nicht vom US-Verband als Weltrekordhalter für die Kurzbahn-WM in Melbourne nominiert, gab einen Riesenkrach mit dem Verband damals, sorgte auch im weitesten Sinne dafür, dass Stewart gesagt hat, das ist doch hier alles Mumpitz und Ringelpiez mit anfassen, wenn nicht die besten Sportler zur WM mitgenommen werden, ich hänge meine Badehose an den Nagel. Kommen wir zurück zu Hubert Kosch, 200 Meter Rücken mit ganz konstanten, und das war auch für alle, die schon mal 200 Meter Rücken geschwommen sind, ob jetzt Langbahn oder Kurzbahn, die können den Schmerz in der Lunge nachempfinden. Dass man auf den ersten 100, 125, 150 Metern tauchen kann, das weiß ich, also das erwarte ich, verlange ich. Aber dass Hubert Kosch bis zur letzten Wende, vorletzten Wende, konstante 12 Meter Tauchphase hier ins Wasser bringt, ohne jedweden Geschwindigkeitsverlust. Also es sieht unter Wasser quasi gleich schnell aus. Über Wasser passieren dann Unterschiede mit einer höheren Frequenz hinten raus. Wir haben das thematisiert. Aber diese Tauchphasen bis zum Ende durchzuziehen, das ist eine Qualität, die sonst, also hat kein anderer gehabt in diesem Feld. Ich wüsste auch keinen, der das gerade so ins Wasser bringt. Vielleicht noch ein Lian Marchand, wenn das wirklich drauf anlegen würde über die 200 Meter Rücken. Beide trainieren bei Bob Bowman und das ist genau der Style, den Bob Bowman macht. Das hat Michael Phelps damals schon gezeigt. Und mit Hubert Kosch hat er jetzt den Nächsten, dem er diese Tauchphasen beigebracht hat, der das auf einem absoluten Weltniveau performt und hier mit neuer Weltrekordzeit als schnellster jemals über diese Strecke ins Ziel schwimmt. Ist auch etwas, das wir bei Regan Smith sehen, dazu kommen wir gleich nochmal. Und Hubert Kosch nach den Weltmeisterschaften in Budapest jetzt auch derjenige auf der Kurzbahn, den es über die Rückenstrecken zu schlagen gilt, hat sich damit zementiert in der Weltspitze ganz oben. Wie gesagt, gleichermaßen auch den 100 Meter Rücken Weltrekord gebrochen und sagte dann im anschließenden Interview, dass er vor allen Dingen dann diesen 100 Meter Weltrekord unbedingt wollte, und der sah auch so aus, von vorne weg, von der ersten Bahn, all out, dass er hier Coleman Stewart hinter sich lässt. Kommen wir zu den nächsten Rückenschwimmerinnen, und das sind Kaylee McKeon und Regan Smith, die insgesamt über 4 Duelle über die 100 und 200 Meter Rücken für bestes Entertainment gesorgt haben. Beginnen wir mit der kürzeren Strecke. In Toronto gewinnt Kaylee McKeon mit 8 Hundertstel Vorsprung auf diesem letzten Weltcup-Stop mit einer extrem schnellen Bahn das Duell gegen Regan Smith, und das war so ein bisschen Wiedergutmachung für den Wettbewerb, den die beiden eine Woche vorher geliefert haben, denn in Westmont war es die Amerikanerin Regan Smith, die ihren ersten Sieg in einem direkten Duell gegen Kaylee McKeon einfahren konnte. Regan Smith war schon Weltrekordhalterin über die 100 Meter Rücken, hat es aber bis dato nie geschafft, die Australierin Kaylee McKeon im direkten Duell zu besiegen, und jetzt hier in Westmont war es das erste Mal, dass ihr das gelang, und dafür war neuerlich ein Weltrekord notwendig. 54.02 schlug sie genau auf der Bestmarke an, die sie schon inne hatte, hat den Weltrekord also eingestellt und konnte zwischen sich und ihrer australischen Verfolgerin insgesamt eine Sekunde Vorsprung bringen. Beide duellierten sich dann auch über die 200 Meter Rücken in der doppelten Distanz und schwimmen in völlig unterschiedlichen Stilen beinahe gleich viel. Regan Smith, der Schützling von Bob Bowman, taucht extrem viel, macht den Hubert Kosch, und im Gegensatz dazu ist es Kaylee McKeon, die viel, viel mehr schwimmt, die bei weitem in den Tauchphasen nicht so überzeugen kann, aber der Blick auf die Langbahn gerichtet, dort dann auch ihre Vorteile haben wird. Kaylee McKeon also die bessere Schwimmerin, Regan Smith die bessere Taucherin. Und das sorgte über die 200 Meter für ein Duell, mit dem es in unterschiedlichen Arten und Weisen sehr, sehr schnell zur Sache ging. Kaylee McKeon holt sich den 200 Meter Rücken Weltrekord in Westmont. 1:57.87 bleibt sie 17 Hundertstel unter der vorher von ihr gehaltenen Bestmarke, schwimmt damit als erste Frau unter der 1:58 Marke. Die zweite Frau unter der 1:58 Marke ist Regan Smith, die in Westmont nur 400stel langsamer ist als Kaylee McKeon, dann 1,5791, in überragender Weise auch schneller schwimmt als der bisherige Weltrekord. Also die beiden schenken sich hier nichts, zwischen ihnen liegen zwar ein, zwei Bahnen, aber für die Zuschauenden von draußen ist es absolutes Entertainment über 2 Minuten. Das Spiel wiederholt sich dann auch nochmal in Toronto, wo Kaylee McKeon und Reagan Smith beide unter dem erst eine Woche alten Weltrekord bleiben. Kaylee McKeon gewinnt in 1,5733, ist nochmal eine halbe Sekunde schneller als 7 Tage zuvor. Und Reagan Smith, 1,5768, bleibt ebenfalls eine Sekunde unter dem Weltrekord von Kaylee McKeon aus Westmont. Beide also in ihrer völlig, völlig eigenen Liga unterwegs, sind hier mit Rückenzeiten über die 200 Meter im Wasser. Wenn wir auf die deutsche Bestenliste gucken, über die 200 Meter Freistil, wo fast alle über die 200 Meter Freistil froh wären, wenn sie das schwimmen würden. Für mich in meinen Augen auch die das Duell, was völlig underrated ist. Das ist unter dem Radar gelaufen, hat kaum jemand drüber gesprochen, weil andere Einzelleistungen im Fokus standen. Aber Kaylee McKeon, Reagan Smith über die letzten Jahre hinweg die dominierenden Frauen im Rücken schwimmen und machen uns weiterhin Freude. Und ich möchte mir gar nicht ausmalen, denn die Lücke zu den Verfolgerinnen, die ist extrem groß. Die ist richtig, richtig riesig, gigantomanisch schon fast. Da ist niemand auch nur ansatzweise in den Sphären unterwegs, die die beiden ins Wasser bringen. Gleiches gilt für Kate Douglas. Die Amerikanerin schwimmt Weltrekord über die 100 Meter Freistil in Westmont 50-19, 6 Zehntel schneller als Kate Campbell 2017 in Australien, in Sydney damals. Und Kate Douglas dann jetzt in Toronto, diejenige, die das erste Mal unter 50 Sekunden schwimmt. 49-93 stehen für sie zu Buche. Da merkt man vor allen Dingen eine Evolution und eine Lernkurve von Stop zu Stop, wie die Wenden etwas besser werden, wie sie die Wenden etwas besser trifft, wie sie schneller in den Übergang kommt, dort mehr Tempo mitnimmt. In der Summe, ein bisschen wie bei Molly O'Callaghan, folgerichtig, dass hier der Weltrekord 2-mal in Folge fällt. Damit Kate Douglas nicht nur die Weltrekordhalterin über die 100 Meter Freistil, sondern auch über die 200 Meter Brust und ich glaube über die 100 Lagen, irgend sowas. Auf jeden Fall völlig, völlig wildes Portfolio, was sie derartig vielseitig macht. Also das gab's. Ich kann mir nicht erinnern, dass das schon mal gab. Der gleiche Sportler oder die gleiche Sportlerin über 200 Meter Brust, absolute Weltspitze und über die 100 Meter Freistil, beeindruckend von ihrer Seite. Ebenso beeindruckend. Und es hört nicht auf, die Aufzählung, und ich wüsste auch gar nicht, in welcher Reihenfolge ich jetzt hier die Weltrekorde bringen soll, weil sie alle ihren ganz, ganz eigenen Reiz haben, nämlich Lani Pallister über die 800 Meter Freistil löscht Katie Ledecky, die große, die größte Freistil-Distanzschwimmerin aller Zeiten, aus den Rekordbüchern raus. 7 Minuten 54 für die Australierin über die 32 Bahnen Freistil. Das machte 3,4 Sekunden schneller als Katie Ledecky 2023. Und für mich auch Lani Pallister zusammen mit Kaylee McKeon und Reagan Smith der völlig unbeachtetste Weltrekord, der hier gefallen ist. Denn wer Katie Ledecky um 3,4 Sekunden hinter sich lässt, er sorgt für mich erstmal für einen Unterkiefer, der nach unten fällt und für staunende Gesichter. Also das muss ich erstmal verarbeiten, was da passiert ist. Und die Art und Weise, wie Lani hier durchs Wasser schwimmt, ist absolut beeindruckend. Von der ersten Bahn an, ohne nachzulassen, hohe Frequenz, wahnsinnig viel Druck, wahnsinnig viel Tempo. Also das ist von vorne bis hinten so, wo man glaubt, okay, mal gucken, wie lange sie das durchhalten kann. Okay, 200 Meter sehen noch gut aus, 400 Meter sehen auch noch gut aus, 500 Meter, okay, es wird gar nicht schwächer. Und dann irgendwo da habe ich, glaube ich, angefangen zu glauben, das könnte hier eine richtige Show werden, zumal die Weltrekordlinie immer weiter nach hinten rückte und Lani immer mehr Abstand zwischen sich und der virtuellen Katie Ledecky brachte. Und dann nach und nach manifestierte sich das so Richtung 600, 650 Meter, dass sie da wohl tatsächlich auf dem Weg ist, die Amerikanerin, die Freistil-Goat, aus den Rekordbüchern zu löschen. Und so geschah es dann auch am Ende. 7 Minuten 54. Und ich würde gerne wissen, was Lani Pallister in den letzten 1,5 Jahren gemacht hat, um diesen immensen Leistungssprung zu vollziehen. Also noch vor 2, 3 Jahren war sie ja das nur um es in Relation zu setzen, das meine ich überhaupt nicht böse oder so, war sie ja so ungefähr auf einem Level, auf einem Niveau und kämpfte zusammen mit Isabel Gose um vordere Platzierungen und ist jetzt auf einmal so weit weggeschwommen, so weit weg vom Rest des Feldes. Keine Ahnung, was da im Training passiert ist. Ich würde es gerne wissen. Wie gesagt, für mich ist einer der wesentlichen Punkte, dass es eine viel, viel höhere Frequenz ist, mit viel, viel mehr Druck und Zug von vorne weg, so ein bisschen konterkarieren zu dem, was ich vorher gesagt habe, dass ich meinte, so ja, die erste Rennhälfte easy speed und dann die Frequenz hochnehmen. Das passiert über die 800 Meter hier nicht. Das war nicht immer so. Da sehe ich schon eine Veränderung. Aber das kann nicht alles sein. Also das musst du ja dir wirklich antrainieren. Das geht nicht von heute auf morgen. Anderthalb Jahre sind viel Zeit. Aber da muss so viel Schweiß und Tränen und Leid reingeflossen sein in diese Leistung. Respekt, also aller Ehrenwert, Hut ab. Und damit muss man auch sagen, bei den Top-Athleten in dieser Weltcup-Serie klingelt ordentlich die Kasse. Das ist dann ein Josh Liendo, der noch einen 100-Delfin-Weltrekord schwimmt und so weiter und so fort. Das könnte man jetzt fortsetzen. Diese Reihe haben wir aber auch schon besprochen. Ja, damit klingelt es in der Kasse auch, weil $100.000 für den Gesamtsieg fällig werden, nochmal $10.000, wenn man die Triple Crown holt, also alle über alle drei Stops das gleiche Event jeweils gewinnt. Aber, und das muss man auch anmerken, so ein kleiner Pferdefuß dranhängen, nicht so sehr wie andere Serien das versprechen. Und da kann man jetzt mal den Bogen schlagen, nochmal zur ISL, ganz kurz, die damals auch mit Schwimmergehältern gelockt hat, mit Prämien, mit Preisgeldern, mit Antrittsgeldern, mit Gesamtsieggeldern und so weiter und so fort. Und da können wir jetzt auch 2-3 Jahre nach der International Swimming League festhalten, da haben längst nicht alle Athleten das ihnen versprochene Geld gesehen. Sicherlich auch einer der Gründe, weshalb dieses Event am Ende des Tages nicht weiter fortgesetzt worden ist. Und das ist dann immer so ein bisschen der Punkt, da muss man vorsichtig sein, wer einem dort was in die Hand verspricht. Und das bringt uns zu den Enhanced Games tatsächlich. Denen hat sich Marius Kusch ja angeschlossen, in einer ja viel beachteten und mit viel Wirbel aufgenommenen Erklärung, die auf wenig Gegenliebe gestoßen ist, verständlicherweise, weil man das einfach nicht glauben möchte, dass hier jemand diesem perfiden Zirkus anheimfällt und den Versprechungen anheimfällt. Und ein wesentlicher Faktor, der dafür ausschlaggebend war, das hat er damals bei mir Anfang des Jahres im Interview ja schon gesagt, dass es super schwer ist, als Schwimmer seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, mit all den Kosten, die dort kommen, für Trainer und so weiter und so fort und für Flugreisen. Ein wesentlicher Faktor ist daher das Geld. Das hat er jetzt auch in einem ZDF-Interview kundgetan und gesagt, naja, gut, da gibt's halt richtig Kohle für Weltrekorde. Naja, okay, ist richtig, aber glaubst du, Marius, dass du einen Weltrekord schwimmen wirst? Du hast über zig Jahre super hart trainiert, du hast super detailliert trainiert, du hast ein irres Verständnis für das, was dort im Wasser passiert, für das, was dein Körper macht, ein Wahnsinnskörpergefühl, kannst das total gut in Worte fassen, hast das weitergegeben bei Swim Clinics, immer offen gewesen für den Austausch und es hat so, hast bei der WM hast du im Finale gestanden, du warst bei Weltcups, hast du deine Prämien eingesammelt und so, du hast Kohle gekriegt, du hast Geld gesammelt. Für einen Weltrekord hat es nicht gereicht, sicherlich auch, weil Noe Ponti dann den nächsten Sprung gemacht hat. Du warst super nah dran. Und jetzt trittst du an gegen Ben Proud und gegen andere. Und da ist natürlich immer die Frage, ich weiß nicht, ob es ein monatliches Salär gibt oder ob das sonst irgendwie einen regelmäßigen Lebensunterhalt gibt, so wie man das mit Lohnarbeit kennt. Aber die Frage, die man sich ja jetzt stellen muss, ist einfach, wenn du es so lange mit legalen Mitteln nicht schaffst. Und jetzt sagst du in diesem ZDF-Interview, naja, ist noch nicht klar, ob du, also man muss ja diese Mittelchen auch nicht nehmen, man muss keine leistungssteigernden Substanzen nehmen. Warum genau sollte es jetzt auf einmal funktionieren? So, warum genau? Ich verstehe den Punkt. Dort ist ein großes Team drumherum, Physios, die sich nur um euch kümmern. Es ist eine absolute Elitentrainingsgruppe. Sicherlich auch einer der Gründe, warum Brad Hawk mit dabei ist, weil er in seinem, ein bisschen Ego getrieben sind wir alle als Trainer, so, weil man sich das ans Revers heften kann und mit den Top-Athleten zu arbeiten und mit Ben Proud und Andriy Govorov und Christian Golomeev und Shane Ryan und Marius, alles klar, sind alles Top-Athleten, die ihren Körper verstehen. Zusammenzuarbeiten ist echt eine besondere Atmosphäre. Ich stelle mir das auch vor, wie so Trainingslager, ja, die sind dort alle 6 oder 7 sind das jetzt, glaube ich, mit Megan Romano müssten es, glaube ich, 7 sein, sind die dort auf einen Haufen und wohnen mit Sicherheit auch zusammen und machen nichts anderes als Profisportler zu sein. Das ist ein absoluter Traum, bin ich voll dabei. Aber ihr nehmt euch doch gegenseitig genauso das Preisgeld weg. So, es kann nur einer am Ende den 1-Millionen-Scheck in der Hand halten. Wie groß ist wohl die Chance, dass du das sein wirst, wenn du nach links und rechts auf deine Konkurrenten guckst, die möglicherweise all die leistungssteigernden Substanzen nehmen? Um dann eine Chance zu haben, musst du die selber auch nehmen. Und ich weiß jetzt nicht, was ich da so wahnsinnig groß dazu sagen soll. Es ist ein moralisch absolut verwerfliches Projekt. Haben wir hinlänglich drüber gesprochen. Gibt es genügend Meinungen und genügend kluge Sätze dazu, die gefallen sind. In meinen Augen macht man dort ein Fass auf, das auf gar keinen Fall geöffnet werden muss. So, es gibt genügend Sportlerinnen, Nationen, Sportler mit Doping-Vergangenheit, wo man die Folgen studieren kann, wo man studieren kann, dass es leistungssteigernde Effekte hat und so weiter und so fort. Kann man jetzt aber, weiß ich jetzt nicht, ist das Marius Kusch, ist ein erwachsener Athlet, der ist älter als, weiß gar nicht genau, ich glaube Jahrgang 93 oder sowas, jetzt 32, also völlig egal, ob jetzt 30 oder 35 ist, Wurst, erwachsener Athlet, trifft seine eigene Entscheidung. Soll er machen? Mein Gott, ehrlicherweise bin ich da jetzt erstmal ihm persönlich gegenüber völlig emotionslos. Wenn er das will, dann macht er das. Finde ich das doof? Auf jeden Fall. Aber ja, am Ende ist seine Entscheidung und ich habe damit keine Konsequenzen. Für mich wird es auch ehrlicherweise, es gibt genügend Kritikpunkte, die man daran haben soll. Ganz dringend, also beginnend auch bei den Geldgebern mit Donald Trump Jr. und so weiter und so fort, plus das Event in Las Vegas, wo ich immer noch nicht weiß, wie das aussehen soll, wenn dort 7 Schwimmer auf den Startblock steigen und eine Schwimmerin, und so langsam wird die Zeit knapp, die wollen das im Mai auf die Bühne stellen, das sind jetzt noch knappe 6,5, 7 Monate, ja, wenn du jetzt nicht mit dem Trainingsprogramm anfängst, also wo sollen denn dann irgendwelche Trainingsfortschritte noch herkommen, also so langsam wird dieses Team einigermaßen vollständig sein, es sei denn, die hauen jetzt noch Arbeiten im Hintergrund, ohne dass es großartig kundgetan wird, noch mit irgendwem zusammen und kloppen dann noch große Namen im Januar, Februar, März raus. Mag sein, weiß ich nicht, stecke ich nicht drin. So, und dann sollen die das machen. Also da, ja, dann ist man da halt in Las Vegas zu 6 und macht eine Show, keine Ahnung, hebt mich jetzt ehrlich gesagt nicht sonderlich an. So, ist jetzt nicht, dass ich dafür nachts um 2 aufstehen werde, um das zu gucken. Morgens in die Ergebnisliste und sage, okay, war der gedopte Sportler schneller als der Weltrekord oder nicht? Und dann werden die Enhanced Games das auf die eine oder andere Art ausschlachten. Die werden entweder sagen, ja, hier, guckt mal, wir sind die schnellsten der Welt und so schnell wie wir war noch nie jemand, wie sie es ja schon mal getan haben. Bada, wir sind die besten, größten, schönsten, tollsten. Schaut auf uns. Oder sie brechen die Weltrekorde nicht, sind schon kein 50-Delfin-Weltrekord oder 100-Freistil-Weltrekord. Dann werden sie aufschreien und sagen, naja, also, wenn wir das mit unseren Profi- und Enhanced-Mitteln nicht schaffen und Dopingmitteln nicht schaffen, wie sauber ist dann wohl der Weltrekord, der dort in den besten Listen steht? Also so oder so werden das die Verantwortlichen als Erfolgsstory irgendwie verkaufen. So, und jetzt kann man auch in die deutsche Medienlandschaft gucken mit der Entscheidung von Marius Kusch und sagen, okay, berichtet denn die Sportschau und wie ist das ZDF-Interview, was es dort gab? Ehrlicherweise, das habe ich mir nicht zu Ende angeschaut, weil ich es irgendwann hanebüchen fand. Also ich fand wenig kritisch hinterfragt, ich hätte gerne noch mehr gewusst. Also ich hätte das gerne noch kritischer beleuchtet. Ja, und dann wird's eben dramatisiert in den Medien. Also für mich hier das Ding mit der NADA noch am ehesten. Die NADA prüft, ob ein Verstoß vorliegt. Warum prüfen sie das überhaupt? Denn sie sagen ja selbst, er ist in keinem Testpool mehr. Wenn er in keinem Testpool ist, kann er für mich erstmal machen, was er will. Dann gibt's allerdings vom NADA-Vorsitzenden Mordziefer das Zitat, dass man Marius Kusch nur bei offiziellen internationalen Wettkämpfen im In- und Ausland testen kann, bei denen die Anti-Doping-Regelungen gelten. Und an solchen wird er mit Sicherheit nicht teilnehmen. Und das ist vollkommen korrekt. Das wird er wohl nicht tun. Und damit hat sich das Thema für mich da auch erledigt mit der NADA. Dann gibt's aber noch wohl einen Gesetzestext, einen Gesetzespassus. Die Staatsanwaltschaften sind wohl informiert und die NADA ist ohne jeden Zugriff auf Marius Kusch. Der dort heißt, für Sportlerinnen oder Sportler, die ihren Lebensunterhalt mit Sport verdienen, gibt es ein Anti-Doping-Gesetz, das besagt, sie dürfen nicht dopen, sonst machen sie sich damit strafbar. Und das wäre im Prinzip das, was Marius Kusch jetzt hier tut. Er verdient damit seinen Lebensunterhalt, dopt dafür, nimmt also verbotene Mittel, die auf der Anti-Doping-Liste steht, und damit macht er sich wohl in Deutschland strafbar. Dann ist das so. gehe auch relativ fest von aus, dass Marius hier nicht mehr groß in Deutschland auflaufen wird und früher oder später vielleicht sogar die Staatsbürgerschaft wechseln wird. Aber das ist jetzt ist im wilden Bereich der wilden Spekulationen anzusiedeln, die ganze Geschichte. Was machen wir jetzt mit seiner Sportler-Vergangenheit? Schwierig. Er ist nirgendwo positiv getestet worden. All das, was er erreicht hat, hat er auf legalem Wege erreicht. Es gibt keinen Grund, das irgendwie anders anzunehmen. Unterschreibt man Jahr für Jahr oder unterschreiben die Sportlerinnen und Sportler Jahr für Jahr, dass sie sich einem fairen, gleichberechtigten Sport verpflichtet fühlen und sich dort dem System auch unterwerfen, keine Dopingmittel nehmen und so weiter und so fort. Fairer Wettbewerb. Ja, tun sie. Hat er mit Sicherheit auch gemacht. Es gibt für mich keinen Grund, das irgendwie anders anzunehmen. Aber dem System gehört er nicht mehr an. Er hat gesagt, nee, mag ich nicht mehr, will ich nicht mehr. Ist jetzt in ein anderes System gewechselt, wo alles erlaubt ist, dann ist das so. Nochmal, es ist seine Entscheidung. Ich finde, da kann man auch das vor-Enhanced und nach-Enhanced sollte man da streng trennen und das nach-Enhanced aufs Schärfste verurteilen. Das vor-Enhanced war da und das war alles sauber und gut. Damit auch Deckel drauf, Enhanced Games, vielleicht diskutieren wir da mit Christoph irgendwann nochmal drüber in einem der Diskussionsformate, die auch wieder kommen sollen, aber für mich jetzt erstmal ist das irgendwie eine Show, die online vermarktet wird, die wird gut begleitet, da wird es hunderttausende Dokus geben, welches Training sie gemacht haben, mit welchen Mitteln sie gearbeitet haben, wo sie waren, das wird alles mit Werbekooperationen vollgeklatscht sein am Ende des Tages. Ja, auf Social Media kann man ja auch reichlich davon sehen, das gehört alles mit dazu. Da muss man schon sagen, da machen die präsentationsmäßig einen deutlich besseren Job als so manch andere Trainingsgruppe oder Föderation oder Verband oder so. Auch da kann man sich nochmal ein Scheibchen abschneiden, aber das ist alles Professionalisierung. Da steckt richtig viel Geld dahinter von Privatmillionären oder Milliardären, denen das nicht wehtut. Und anders sieht es dann einfach doch bei den Verbänden aus, die sich kein fünfköpfiges Social-Media-Team in Vollzeit leisten können, verstehe ich. Wenn das so wäre, hätten wir vermutlich auch einiges mehr von den Wettkampf-Highlights der Vorwoche mitbekommen und damit schlagen wir die Brücke zum nächsten Thema. Die Wettkampf-Highlights der Vorwoche bringen uns in insgesamt drei Orte, nach Riesa, nach Eindhoven und nach Frankfurt. Starten wir in Frankfurt. Beim Frankfurter Pokalschwimmen waren es die Jüngsten der SG Frankfurt, nämlich Amelie Rühl und Luna Strasheim, die für schnelle Zeiten sorgten. Amelie Rühl bei den vergangenen Jahrgangsmeisterschaften mit 3 Goldmedaillen dekoriert, klingt wieder als dieser Weihnachtsbaumspruch, mit 3 Goldmedaillen ausgestattet, wieder zurückgefahren nach Hessen über die 400, 800 und 1500 Meter Freistil, stand sie jeweils ganz oben auf dem Siegerpodest vor ihrer Vereinskameradin Luna Strasheim über die 400 und 1500 Meter, die Silber gewann und die mit Bronze über die 800 Meter Freistil wieder zurück nach Hessen gefahren ist. Und das sind auch die Headlines jetzt hier vom Frankfurter Pokalschwimmen, denn dort belegt Amelie Rühl über die 200 Freistil in 2:12, über die 400 Freistil in 4:33 und über die 1500 Freistil in 18:08:77 jeweils Platz 1 der Jahrgangsbesten Liste. Über die 400 Meter Freistil direkter Führung vor Luna Strasheim, die 7 Sekunden hinter ihr im Moment ist, also mit 4:40 unterwegs, aber über die doppelte Distanz aktuell die Bestenliste anführt. Die 13-jährige 9:24:48 ist ihre Zeit aus dem September, auch aus Frankfurt. Dort reiht sich Amelie jetzt auf Rang 2 ein mit 9 Minuten 29, also 5 Sekunden dahinter. Damit Platz 2 der Jahrgangsbestenliste für die Frankfurterin. Und hier ist das Frankfurter Distanzduo im Jahrgang 2012 schon wieder auf Spitzenpositionen unterwegs. In Eindhoven haben die Niederlande ihr Quali-Event für die Kurzbahn-Europameisterschaften abgehalten und einer der Teilnehmenden dieses Wettbewerbes war Joscha Salchow. Sein Coach Peter Bishop, nicht nur in Eindhoven unterwegs, sondern jetzt auch in Rotterdam beim European Team Camp, wo auch eine Auswahl des Deutschen Schwimmverbandes dabei ist. Ihr erinnert euch vielleicht, da gab es letztes Jahr in Potsdam eine Veranstaltung, wo die besten Nachwuchsathletinnen und Athleten Europas in Potsdam zusammengezogen wurden, aus Norwegen, aus Schweden, aus den Niederlanden, aus Frankreich und so weiter und so fort. Inzwischen ein sehr, sehr großes Europa-Nationen-übergreifendes eventübergreifende Trainingswoche mit ganz viel Austausch zwischen den Trainerinnen und Trainern, Sportlerinnen und Sportlern, wo man voneinander lernt und miteinander gemeinsam wächst und schneller wird. Ne, jedenfalls der Coach von Joscha Salchow, Peter Bischof, dort auch in Rotterdam mit unterwegs im Laufe der Woche, jetzt aber erstmal in Eindhoven bei seiner Trainingsgruppe am Beckenrand mit der Stoppuhr zu finden. Neben den beiden Kurz- und Freistilstrecken war Joscha auch über die 100 Meter Delfin am Start, dort in 52.00 auf Platz 4 der offenen Bestenliste in Deutschland geschwommen und eine neue Bestzeit ins Wasser gelegt in dieser kleinen Sidequest, die er hier regelmäßig inzwischen erfüllt. Aber viel interessanter die 50 und 100 Meter Freistil, denn über die 50 schwamm er in 21.63 auf Platz 1 in der offenen Klasse und damit die schnellste Zeit seit 2022 und über die 100 Freistil 47.64 zeigte dort die Uhr, Platz 3 der offenen Klasse und die schnellste Zeit seit 2023. Ansonsten muss man sagen, wäre das ein ziemlich totes Wettkampfwochenende so im Allgemeinen gewesen, wenn nicht die Sachsen wieder in diesen Zeitraum ihre sächsischen Kurzbahnmeisterschaften gelegt hätten. Das war vergangenes Jahr schon so und dieses Jahr wieder, deswegen Spotlight nach Riesa, wo unter anderem der SC Chemnitz und die SSG Leipzig frisch aus dem Trainingslager in Erzurum nach Riesa gekommen sind und vor allen Dingen die Chemnitzer hier auf einigen Nebenstrecken unterwegs waren. Die beiden Top-Athletinnen, die man vielleicht auf ein Plakat für diese Veranstaltung drücken würde, wenn es denn eins gäbe, sind Lise Seidel und Timo Sorgius. Und wir fangen mal beim Leipziger an. Timo Sorgius, hier mit reichlich Starts dabei in Riesa. Der schnellste, der beeindruckendste war über die 200 Meter Freistil, wo er in 1:45.72 auf Platz 2 der offenen Klasse schwamm. Eine Sekunde hinter einem gewissen KG Liam Winkler. Und dann rücken wir rüber nach Chemnitz zu Lise Seidel, zur WM-Finalistin über die 200 Meter Rücken, zur Lagenstaffel-Startschwimmerin 100 Meter Rücken, die nur einen ihrer insgesamt 12 Starts über die Rückenstrecke absolvierte, nämlich die 100 Meter. Und da muss man auch sagen, frisch aus dem Trainingslager war die Erschöpfung hier schon durchaus ab Samstagnachmittag messbar, denn bis dahin lief es ziemlich gut und alles, was dann ab Samstagnachmittag folgte, blieb hinter den bisherigen Bestzeiten zurück, was natürlich erklärbar und nachvollziehbar ist. 100 Meter Rücken, wie gesagt, als einziger Rückenstart, 59,95 bedeutet Platz 3 hinter den Wahnsinnsleistungen von Linda Roth und Nina Holt aus der Vorwoche. Auch in meinen Augen relativ erklärbar. Ich habe beide nicht, also alle Rennen nicht gesehen, aber wenn ich mir Linda nochmal so ins Gedächtnis rufe, was ich dort aus den vergangenen Jahren weiß, und wenn ich mir Lise ins Gedächtnis rufe, was ich aus den vergangenen Jahren weiß, dann würde ich mal die gewagte These aufstellen, dass dort in den Tauchphasen der Hauptteil des Rückstandes zustande gekommen ist. Dann war Lise außerdem auf unbekanntem Terrain überwegs, nämlich über 200 Meter Lagen und schlug sich dort durchaus achtbar. 2 Minuten 14:37 für sie im Vorlauf bedeuten Platz 1 in der Bestenliste der offenen Klasse, zudem der Titel als sächsische Meisterin in der offenen Klasse und das mit einer Brustzeit, Teilstreckenzeit von 40,60 Sekunden. Und dann kommen wir zum Hauptduell dieses Wochenende. Lise Seidel gegen Maja Tobin. Und wir haben uns dafür wieder die 200 Meter Freistil rausgenommen. Da haben wir letzte Woche schon ganz, ganz viel drüber gesprochen, wie sich da so die Bestenliste im Moment verteilt. Und jetzt haben zwei neue Sportlerinnen hier ihren Hut oder ihre Badekappe, wenn man so will, in den Ring geworfen. Lise Seidel haben wir hinlänglich thematisiert, über die letzten Jahre nach vorne geschwommen, über die Freistilstrecken, viel Fortschritt auch gemacht, dort richtig flott unterwegs und garantiert eine Sportlerin, mit der man da in den nächsten Jahren mindestens als Staffelkandidatin rechnen sollte. Maja Tobin hingegen war über die letzten Jahre von der Bildfläche verschwunden und erschien im Mai zu den deutschen Meisterschaften mit ihren 23 Jahren plötzlich wieder auf der Bildfläche und hat eine beeindruckende Vita hinter sich. Die Ex-Berlinerin mit 4 Jahren Trainingspause hat erst im November 24 wieder begonnen zu schwimmen. Unter anderem Lust bekommen, Trainingsluft geschnuppert und Trainingslust bekommen, als sie jetzt in Dresden auftauchte und dort inzwischen als Trainerin auch am Beckenrand steht. Trainiert dort 12 Sportler der 5. Klasse, zumindest war das letzte Woche so. Und dann kam ihr alter Coach aus Berliner Zeiten, Martin Dautz, an und dann haben sich die beiden unterhalten und dann hat Maja gesagt, klar, wir springen nochmal rein, so ein bisschen Bock habe ich doch schon nochmal wieder vernünftig zu trainieren. Und dann folgte ein vierter Platz bei den deutschen Meisterschaften über die 50 Meter Delfin, ein Sieg im B-Finale über die 100 Meter Freistil bei den deutschen Meisterschaften, ich glaube, war eine hohe 55, was sie in einem Finale, im A-Finale auch auf Platz 5 gebracht hätte. Und dieser Erfolg kommt nicht von ungefähr. Ebenfalls in ihrem Briefkopf stehen 2 JDM-Titel, 8 JDM-Medaillen, 2-mal Finalteilnahmen bei Junioren-Weltmeisterschaften und war 2019 schon mal Bestandteil des DSV-Teams, das sich auf den Weg nach Glasgow zur Kurzbahn-Europameisterschaft gemacht hat. Man könnte also fast sagen, wenn man nur den 2019er Wettkampf nimmt, eine Spezialistin auf der Kurzbahn. Und das schlägt den Bogen zurück zum Wettkampf in Riesa. Dort war sie nämlich im Duell mit Lise Seidel unterwegs, und zwar um die 200 Meter Freistil-Krone. Und das etwas bessere Ende hatte hier Maja Tobin für sich. 14 Hundertstel waren es am Ende für die Dresdnerin, die sie schneller war als die Chemnitzerin. 1,58,40 zu 1,58,54. Bedeutet für beide Platz 4 und 5 in der offenen Klasse. Und wenn wir in die Renntaktik reingehen, dann sehen wir, dass Lise nach 150 Metern mit 1,28,27 eine knappe Sekunde vor Maja in Front liegt. 1,29,16 die Wendenzeit hier für die Dresdnerin. Und dann verliert Lise auf der letzten Bahn eine ganze Sekunde. 29,2 zu 30,3 hier der Split für die letzten 50 Meter. Und das illustriert ziemlich gut, in welchem Erschöpfungszustand sich Lise wohl gerade befunden hat und was dort möglicherweise nach vorne noch geht. Also eine mittlere 57 ist ihr, glaube ich, durchaus zuzutrauen. Dazu muss man auch sagen, Maja Tobin 2019 schon mal über die 200 Meter Freistil 1,55,7 geschwommen, also Star. Auch sie weiß, wie sich eine viel, viel schnellere Zeit anfühlt. Gucken wir mal, ob wir beide bei den Kurzbahnmeisterschaften in Wuppertal erneut im Duell gegeneinander sehen. Außerdem sammelt Maja noch 2 weitere Siege gegen Lise ein, nämlich über die 100 Meter Freistil 55,33, katapultieren die Dresdnerin auf Platz 5 der offenen Klasse, 3/10 vor Lise Seidel den Titel geholt, und die 100 Meter Delfin 1,00,88 platzieren sie auf Platz 2 der offenen Klassenbestenliste. Ich habe das nochmal geprüft, es ist wirklich Platz 2 der offenen Klasse, 3/10 vor Lise Seidel, aber 1,00,88 ist jetzt hier auch eher aus Chronistensicht erwähnt und weniger deshalb, weil es so unfassbar schnell ist. Damit zurück nach Chemnitz, die hier das leistungsstärkste Kontingent gestellt haben. Da auch Moritz Erkmann, der 17-Jährige, sich in einer beeindruckenden Frühform befindet, der Teilnehmer der Junioren-Europameisterschaften im Freiwasser, der dann verschmäht wurde auf den langen Strecken für die Junioren-Weltmeisterschaften, ist über die 400, 800, 1500 Meter Freistil unterwegs gewesen, gewinnt die 400 Meter Freistil in 3,54,05, schwimmt sie auf Platz 6 der offenen Klasse, Platz 1 der Jahrgangsbestenliste und nur eine halbe Sekunde über seiner bisherigen Bestzeit. 1500 Freistil 15,08. Platz 1 der offenen Klasse bisher, 2 Sekunden über seiner Bestzeit, und 800 Freistil 8,01, auch hier Platz 1 in der offenen Klasse für den Chemnitzer im Moment. Auf den Langstrecken ebenfalls unterwegs Julia Ackermann, aber nicht hier in Riesa. Nach einer schwierigen Saison 24-25 war es jetzt über die 400 Meter Freistil eine 4 Minuten 10,60, die sie auf Platz 6 in der offenen Klasse bringen und nur eine Sekunde über Bestzeit bedeuten. Und das sind auch ihre drittschnellste Zeit, die sie jemals geschwommen ist. Erst wenige Wochen im Training hier die Chemnitzerin, das sieht schon mal ziemlich gut aus. Und dann kommen die 400 Meter Lagen, ein Side-Hustle, den Julia immer wieder im Gepäck hat und im Repertoire hat. Dort gab es das Duell gegen die für Dresden startende und in Leipzig trainierende Leni von Bonin. Beide schwimmen auf Platz 1 und 2 der Bestenliste in der offenen Klasse und Julia Ackermann mit einer neuen Bestzeit unterbietet ihre alte Bestzeit von 2023 um 1,5 Sekunden und schlägt nach 4,43,37 Minuten an. 25 Hundertstel vor Leni von Bonin, und das sah lange, lange nicht danach aus, dass Julia hier Leni schlagen kann. denn nach der Brustteilstrecke liegt Leni noch gute 1,4 Sekunden in Führung, bevor Julia auf den Freistil 1,6 Sekunden schneller ist. 32,5, 30,3 hier ihre Zwischenzeiten, 33,7, 30,6 die Zwischenzeiten für Leni. Und das ist etwas, was sich auch über den 200 Meter Lagen wiederfindet für Julia. Der Speed hinten raus, der hat eine neue Qualität. Das war so ganz grundsätzlich immer etwas, also auch letzte Saison, wo viel Arbeit drin steckte, dass dort ein höheres Grundtempo reinkommt, eine höhere Grundschnelligkeit. Zumindest auf den letzten Bahnen hier beim Lagenschwimmen ist diese Entwicklung dort schon mal zu sehen. Damit sind wir jetzt 50 Minuten dabei und ich muss tragischerweise sagen, beim Blick auf die Uhr, ich habe nicht mehr genug Zeit, um euch die Wissenschaft der Woche vernünftig näher zu bringen. Es ist ein super, super spannendes Thema, dem ich wirklich den Raum geben möchte. Ich hoffe, wir kriegen das nächste Woche unter, aber das wird nochmal kommen, denn in der Wissenschaft der Woche, der Titel des Papers ist Focus on one swimming stroke or compete in multiple. How much specialization is needed to become a world-class female swimmer? Und da haben sich die Forschenden nämlich angeschaut, wie sich insgesamt haben sie dafür 1464 Schwimmerinnen aus 77 Nationen mit 195.000 Rennen ausgewertet und haben verglichen, wo denn die Unterschiede sind zwischen der Hauptlage, der Nebenlage, welche Unterschiede es gibt zwischen denen in den erzielten Punkten, in den verschiedenen Altersklassen, zwischen denen, die mal ein WM-Finale erreichen, internationales Level, nationales Level, wie lange man so gut ist in zwei verschiedenen Lagen, wann sich eine Spezialisierung ausbildet in einer Lage, wie lange die anhält, wie die Steigerungsraten sind. Da steckt irre viel drin in diesem Paper. Und zwar ausschließlich für Frauen, weil man Frauen und Männer hier tatsächlich getrennt betrachten sollte. Frauen sind zeitiger im Erwachsenenalter. Und das ist echt, also das war wirklich gut, weil man dort einige Sachen rausliest, die, glaube ich, auch für die aktuellen Blick in den deutschen Schwimmsport anwendbar sind. Oder wenn ihr selber am Beckenrand seid, die ihr dort mitnehmen könnt, auch für die Entwicklung und für die Arbeit mit euren Athletinnen und Athleten. Und dem Ganzen möchte ich den Raum geben und das jetzt nicht zwangsweise in unbedingt 9 Minuten, 10 Minuten abarbeiten müssen. Deswegen nehmen wir das auf die Agenda für eine der kommenden Episoden und machen an der Stelle für heute in einer etwas kürzeren Folge einmal Schluss mit dem Wettkampfausblick. Es finden nochmal Kurzbahnmeisterschaften an diesem letzten Qualifikationswochenende für die DKM statt in Hessen, in Bremen, in Niedersachsen, in Thüringen, in Nordrhein-Westfalen und zwar in Fulda, Bremen, Hannover, Gotha und Wuppertal. Dazu gibt es in Leimen den Neptun Cup und wenn ihr euch fragt, ey, wann waren eigentlich die Berliner Kurzbahnmeisterschaften, die sind erst nächstes Wochenende, also jetzt nicht vom 31. bis 2., sondern die Woche drauf am 8. und 9. November, dann, wenn die Qualifrist für die DKM abgelaufen ist, warum man das in Berlin so entscheidet, müssen die Berliner für sich beantworten. Wie dem auch sei, für heute soll es das erstmal gewesen sein. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ich habe euch gut mitgenommen. Wenn ihr wollt, wenn ihr Kritik, Feedback, Anregungen habt, dann schreibt mir bei Instagram, schickt mir eine E-Mail, andre@swimcast.de. Ansonsten bleibt gesund, seid nett zueinander und an dieser Stelle Happy Halloween!